Hallo und herzlich willkommen zu Niere2Go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenstein
und Daniela Leuko,
Ärzte aus dem Nephrologischen Zentrum in Villingen-Schwenningen. Heute dreht sich bei uns alles ums AKI, die Acute Kidney Injury, also die akute Nierenschädigung, bedingt durch ein akutes Ereignis. Und wie immer haben wir uns einen Experten eingeladen, der uns heute dabei hilft, dieses wichtige und in der Nephrologie zentrale Thema von möglichst vielen Seiten zu beleuchten. Professor Kai Schmidt-Ott ist seit nun fast 2 Jahren Direktor der Klinik für Nieren- und Hochdruckerkrankung an der MHH und wir freuen uns, dass er heute bei uns ist. Kai, stell dich doch bitte unseren Zuhörerinnen einmal vor.
Ja, das mache ich gerne. Zunächst mal ganz lieben Dank, Daniela und Bernd, für die nette Einladung und für die Möglichkeit, hier in eurem legendären Podcast sprechen zu dürfen. Finde ich sehr, sehr nett. Und um mich kurz vorzustellen, also du hast es ja eben schon gesagt, ich bin seit circa 2 Jahren jetzt Direktor der Klinik für Nieren- und Hochdruckerkrankungen an der Medizinischen Hochschule Hannover. Wir haben in der Medizinischen Hochschule Hannover eine große nephrologische Abteilung, nephrologisch-hypertensiologische Abteilung, die natürlich dem Hochschulruf gerecht werdend sowohl die Klinik als auch die Lehre als auch die Forschung im Bereich der Nieren- und Hochdruckerkrankungen abdeckt. Um die Klinik vielleicht noch mal kurz zu beschreiben, also die MHH ist in Niedersachsen eine der großen medizinischen Einrichtungen. Und wir haben daneben natürlich auch das Aufgabengebiet, die Studierenden zu betreuen. Das sind pro Jahrgang sind das so 320 Studierende, die jeweils anfangen an der Medizinischen Hochschule zu studieren. Und das macht natürlich ganz besonders viel Freude, dort in der Lehre aktiv zu sein. Und in unserer Klinik für Nieren- und Hochdruckerkrankungen haben wir tatsächlich ein sehr breites Spektrum an unterschiedlichen Bereichen. Wir haben große Ambulanzbereiche, wo wir uns in Spezialsprechstunden um die verschiedenen Krankheitsbilder der Nephrologie kümmern. Und wir haben tatsächlich für fast jedes große Krankheitsbild einen Experten, eine Expertin, die in diesen Spezialsprechstunden sich um die Patienten dann im ambulanten Bereich kümmern. Wir haben auch natürlich normal stationäre Bereiche, wo wir akut kranke Patienten aufnehmen. Wir betreuen gemeinsam mit Gastroenterologie und Pneumologie Intensivstationen und Intermediärstationen an der MHH mit dem Schwerpunkt auf internistische Intensivmedizin. Wir haben eine Dialysestation, auf der wir Patienten, die akut in der MHH aufgenommen werden und Dialyseverfahren brauchen, betreuen. Und zusätzlich gehen wir natürlich von dieser Dialysestation aus auch in die externen Bereiche, die Intensivstationen besonders, wo halt Patienten mit akuter Nierenschädigung häufig behandelt werden. Und die sind natürlich dann nicht nephrologische Patienten, sondern es sind dann Patienten aus allen möglichen Bereichen, zum Beispiel aus der Herzchirurgie oder der Allgemeinchirurgie. Und last but not least ist die MHH das größte Transplantationszentrum Deutschlands. Und wir betreuen entsprechend auch einen großen Anteil an nierentransplantierten Patienten, die wir vorbereiten. Wir machen an der MHH circa 150 Nierentransplantationen pro Jahr, sowohl Lebensspenden als auch über Eurotransplant vermittelte Spenden. Und das ist entsprechend ein großer Fokuspunkt, wo wir sowohl die Vorbereitung übernehmen als auch die Nachsorge von Nierentransplantierten. Ja, und last but not least haben wir auch auf dem Campus hier an der MHH noch ein KFH-Zentrum, also ein Zentrum, wo chronisch nierenerkrankte Patienten mit Dialyse behandelt werden. Und wir haben ein großes Peritonealdialyseprogramm, ein großes Hämodialyseprogramm und betreuen dort entsprechend die Patienten und können in dem Bereich tatsächlich durch diese einzigartige Konstellation mit dem KFH auf dem Campus auch entsprechend die Weiterbildung dort machen und unsere Assistenzärztinnen und Assistenzärzte regelmäßig dorthin rotieren lassen. Ja, und vielleicht ein bisschen kurz gekommen in meiner Beschreibung ist jetzt der Bereich Forschung, der natürlich mir sehr am Herzen liegt und wo wir auch sehr intensiv aktiv sind in unserer Klinik. Wir haben eine Vielzahl an forschenden Arbeitsgruppen innerhalb der Klinik, die sich intensiv natürlich auch in den Schwerpunkten der MHH wiederfinden. Und Vielleicht ergibt sich ja da auch noch die Gelegenheit, später ein bisschen mehr im Detail über unsere Forschungsaktivitäten zu sprechen.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, Kai. Das ist schon ein ziemlich umfassender Eindruck von der wirklich großen Klinik und von dem riesigen Spektrum, das ihr habt. Jetzt hast du zum Schluss ja noch gesagt, ja, wir machen auch Forschung. Das ist ja oftmals der Weg, wie man am Ende auch so ein bisschen in die Nephrologie gelangt, entweder über die Promotion oder dann das Interesse an diesen Forschungsgebieten. Wie war denn das bei dir? Wie bist du denn gezielt in die Nephrologie gekommen? Oder war das auch so nach dem Motto, ich bin aus Versehen mal vorbeirotiert und dann hat mich jemand eingesammelt?
Also so wie alles im Leben hat das tatsächlich auch wieder viel mit Zufällen zu tun. Und ich habe meine Doktorarbeit in Berlin gemacht, in der klinischen Pharmakologie und Toxikologie bei Martin Paul. Und habe dort mich eigentlich mit Differenzierungsprozessen von Astrozyten und dem Endothelinsystem beschäftigt. Also eigentlich gar kein nephrologisches Thema. Aber ich habe über die Tätigkeit dort viel Kontakt mit Nephrologinnen und Nephrologen gehabt. Und zusätzlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass mein erster Chef dann, der Friedrich Luft, der am Campus Buch in Berlin gearbeitet hat. Und ich hatte schon viel Gutes aus dieser Abteilung gehört und habe dann beschlossen, dass ich mich dort bewerben möchte. Und so bin ich dann seit 2001 in die Nephrologie gegangen. Und wenn man einmal dort ist, dann ist es sehr schwer, dort wieder wegzukommen. Das war einfach ein fantastisches Umfeld, muss ich sagen, wo auch der Physician Scientist, also die Verbindung zwischen Klinik und Forschung, sehr aktiv gelebt wurde. Ich war eigentlich unmittelbar davon sehr begeistert, hatte die Doktorarbeit auch schon wissenschaftlich sehr ernst genommen. Aber dadurch, dass das so selbstverständlich war, dass Klinik und Forschung nebeneinander herliefen in dieser Abteilung, habe ich mich da gleich wiedergefunden. Und dann ging der Weg halt weiter über Postdoc und eigene Arbeitsgruppe. Und so bin ich dann aus diesem Umfeld in der Klinik von Friedrich Luft dann auch dem Clinician Scientist Dasein entsprechend treu geblieben.
Ja, das kann man jetzt sehr gut nachvollziehen, wenn man dich bei PubMed sucht. Da bist du mit mehr als 100 Veröffentlichungen gelistet. Erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber, wie du in den Feldern der Forschung gelandet bist, die dich da besonders interessiert haben oder die dich jetzt immer noch interessieren. Wie war da der Weg dorthin?
Ja, also ich hatte es ja schon angedeutet, meine Doktorarbeit war eigentlich nicht im Bereich der Nephrologie, aber dann war natürlich über meine klinische Tätigkeit klar, ich muss jetzt irgendwie in die Nephrologie kommen, denn es macht ja keinen Sinn, in einem anderen Bereich zu forschen. Und mir war auch ziemlich schnell klar, ich möchte in eine sehr forschungsstarke Abteilung gehen, die aber doch eine klinische Abteilung ist, also eine nephrologische Abteilung. Dann habe ich mich sozusagen weltweit informiert und bin dann auf die Columbia University gekommen und speziell bin ich dann auf die Arbeitsgruppe von Jonathan Barash gekommen an der Columbia University, die sehr stark publiziert hatte und habe das so sozusagen als Anlass genommen, mich bei ihm zu melden, ihn zu fragen, ob er Interesse hätte, dass ich über ein Forschungsstipendium zu ihm komme. Und so ist das dann gekommen. Ich bin dann über das Emmy-Noether-Programm der Deutschen Forschungsgemeinschaft zunächst in die USA gekommen, habe dann 4 Jahre lang geforscht bei John Barash, hatte da mich eigentlich hauptsächlich mit Mechanismen von Nierenentwicklung im Embryo beschäftigt, bin da aber auch schon auf das allgemeine Feld von Nierenerkrankungen, Chronic Kidney Disease, chronischer Nierenerkrankung und akutem Nierenversagen, immer stärker dort eingetaucht in die molekularen Mechanismen und bin dann auch wieder über dieses Emmy-Noether-Programm der DFG dann auch zurückgewechselt nach Berlin und habe dort dann am Max-Delbrück-Zentrum meine erste Arbeitsgruppe aufgebaut, die ich dann auch weitergeführt habe für viele Jahre gemeinsam mit zwischen Max-Delbrück-Zentrum und Charité. Und dort habe ich mich dann tatsächlich schwerpunktmäßig mit den Mechanismen, molekularen Mechanismen von akuter Nierenschädigung beschäftigt.
Nur noch mal so zum Interesse, vielleicht aus meinem Interesse und vielleicht dem Interesse der jüngeren ZuhörerInnen. Wann hast du denn deinen Facharzt dann gemacht? So nur ein bisschen vielleicht für die Planung, weißt du? Hattest du den davor schon? Hast du den danach gemacht? Wann war richtige Zeitpunkt?
Mein Facharzt war sehr spät, ja. Also ich bin 2001 eingestiegen und habe meinen Facharzt 2013 gemacht, weil natürlich dazwischen lag ein Forschungsaufenthalt. Ich hatte meine Intensivzeit vor dem Forschungsaufenthalt schon gemacht. Also insofern, ich war jetzt nicht ganz klinisch unbeleckt, als ich in die Forschungszeit gegangen bin, aber muss dann sagen, dass ich dann doch parallel auch noch zu meiner eigenen Arbeitsgruppe mich weiter qualifiziert habe, was dann natürlich auch etwas länger dauert, als wenn man jetzt rein klinisch tätig ist. Ja, und ich habe dann immer so ein 50-50-Modell gehabt, in dem ich gearbeitet habe. Dadurch hat das mit dem Facharzt etwas länger gedauert. Aber das sage ich jetzt den jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die das machen wollen, die sich dafür entscheiden, diese Clinician Scientist-Karriere zu wählen, auch immer, dass sich das lohnt, ja, dass man diese Zeit, das ist gut investierte Zeit, die muss man sich dann halt auch geben, denn ich möchte ein guter Kliniker sein, ich möchte ein guter Forscher sein. Und es ist ganz klar, dass das nicht geht im Fast Track. Ja. Für beides muss man sich die entsprechende Zeit nehmen. Und das habe ich in dem Fall auch getan.
Ja, ist, glaube ich, auch eine wahnsinnig wichtige Entscheidung und muss einem, denke ich, wie du sagst, klar sein, dass das gut Ding will Weile haben, gerade in der Nephrologie. Wir haben viele seltene Krankheitsbilder, die super spannend sind, aber sieht man auch nicht alle sozusagen im Vorbeigehen tagtäglich, selbst in den großen Einrichtungen nicht die ganze Zeit. Und man will ja dann auch entsprechend sattelfest sein und muss auf der anderen Seite natürlich mit vielen Grundlagenforschern auch kompetitiv arbeiten. Jetzt hast du ja auch noch ab und zu mal Freizeit, habe ich mir sagen lassen. Du hast zumindest eine Ehefrau, die auch berufstätig ist. Du hast auch Kinder, die auch nicht mehr so ganz jung sind. Wie managst du das, dass du das gut unter einen Hut bringst?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Formulierung. Wie managst du das? Denn das ist tatsächlich ein Management-Thema, ja. Also meine Kinder waren auch natürlich auch mal klein, jetzt sind sie relativ groß und 16 und 18 und sind natürlich auch entsprechend sehr selbstständig mittlerweile, aber wir hatten natürlich auch andere Zeiten und meine Frau hat durchgehend Vollzeit gearbeitet eigentlich, mit kleinen Pausen natürlich um die Geburten herum und das erfordert viel Management, wenn man dieses Dual-Career-Modell, wenn man so will, meine Frau ist halt auch in der Medizin tätig und hat entsprechend auch ihre Karriereschritte gemacht. Und wenn man das durchziehen will, dann muss man sich sehr gut organisieren und das haben wir getan. Wir hatten schon sehr früh gemeinsame Kalender, die wir online gepflegt haben und unsere Termine koordiniert haben. Aber uns war von vornherein auch klar, es gibt nicht nur die Arbeit, es gibt auch unsere Familie, es gibt auch unsere Freizeit. Und haben wir sehr, sehr aktiv betrieben. Ich glaube, wir haben es erfolgreich betrieben. Es war nicht immer eine leichte Zeit. Aber wir sind jetzt sehr froh, dass wir das so gemacht haben. Und an dem Punkt jetzt kann ich sagen, wenn die Kinder jetzt größer sind und älter sind, ist es wirklich schön, dass wir diesen Weg gegangen sind, weil wir jetzt beide uns natürlich in unserem Berufsleben gut weiterqualifiziert haben und dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind. Gleichzeitig haben wir eine Familie, die mir sehr, sehr viel bedeutet und die auch sehr, wie ich finde, sich auch unsere Kinder entwickeln sich sehr, sehr gut. Und wir machen auch ab und zu noch mal was außerhalb von Familie. Wir machen auch Freizeit, wir haben alle unsere Hobbys, wir machen sehr viel Sport. Ich bin zumindest sehr intensiv in der Musik noch aktiv und spiele Klavier und gehe auch sehr gerne in Konzerte und so weiter. Also letzten Endes, Freizeit ist auch natürlich ein wichtiges Thema, aber es muss tatsächlich bei der Position, die ich jetzt auch gerade bekleide, ist es tatsächlich wichtig, dass man das gut organisiert und dass man, sagen wir mal, auch die Freizeit in den Terminkalender reinschreibt.
Ja, das hört sich fast zu gut an, um wahr zu sein, aber eben, es ist Arbeit außerhalb der Arbeit, das halt alles unter einen Hut zu kriegen und genau seine Prioritäten halt festzusetzen und wie du schon gesagt hast, das zu managen, aber es ist schön zu sehen, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg, das finde ich ganz toll. unsere letzte Frage vor unserem hauptinhaltlichen Teil wäre jetzt noch, wie siehst du denn die Nephrologie in den nächsten 10 Jahren? Also vieles ist ja gerade im Umbruch, so in der Medizin, im Gesundheitswesen. Hältst du die Nephrologie für zukunftssicher? Wie ist da so dein Ausblick?
Also zu der Frage zukunftssicher ist mein Ausblick sehr, sehr positiv. Ja, die Nephrologie ist auf jeden Fall zukunftssicher. Wir werden, die chronische Nierenerkrankung wird 2040 nach den Vorhersagen auf Platz 5 der verlorenen Lebensjahre stehen. Also direkt nach, ich glaube, Herzinfarkt, COPD, Schlaganfällen und noch was Viertem, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Also CKD wird ein Thema sein, was aufsteigt in der Tabelle der Wichtigkeit gesundheitspolitisch gesehen. Und wir als Nierenärztinnen und Nierenärzte, wir sehen uns ja im weiteren Sinne zuständig für CKD. Und das ist entsprechend ein Feld, was wachsen wird in der Zukunft. Das Gleiche gilt im Übrigen für die akute Nierenschädigung, für AKI. Auch das ist sehr stark abhängig davon, wie viel Schwerkranke in Krankenhäusern behandelt werden. Und auch da sehen wir ganz klar eine Zunahme der Inzidenz. Ja, aktuell, da haben wir vor einigen Jahren eine Untersuchung an der Charité gemacht, haben ungefähr 20% der Krankenhauspatienten, erfüllen die Kriterien einer akuten Nierenschädigung im Laufe ihres stationären Aufenthaltes. Ja, jeder Fünfte. Und das wird perspektivisch eher noch zunehmen, denn wir alle wissen, wir befinden uns in einer Ambulantisierungsphase. Im Krankenhaus werden immer schwerer kranke Patientinnen und Patienten behandelt, also wird auch die Inzidenz von AKI im Krankenhaus zunehmen. Und das sehe ich als unsere Kernaufgabengebiete. Jetzt, wenn wir konkret werden, welche Bereiche werden sich denn entwickeln? Also ich glaube, wir sehen sehr viele Entwicklungen in der Transplantation. Da wird unsere Herausforderung darin bestehen, einerseits das Überleben von Nierentransplantaten zu verlängern, zu verbessern, auch damit klarzukommen, dass marginale Nieren bei einem Mangel an verfügbaren Organen trotzdem verwendet werden können und Strategien dahin zu entwickeln. Da gibt es einige sehr spannende Trends aktuell, auch im Hinblick auf Perfusionsstrategien, die es dann auch möglich machen, marginale Spenderorgane zu verwenden. Auch das Thema der Xenotransplantation wird auf uns zukommen, wird in den USA gerade sehr intensiv diskutiert. Und ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, dass das auch nach Europa rüberschwappt. Und auch mit dem Thema werden wir uns als Nephrologie sicherlich sehr intensiv befassen. Das andere Thema sind ja die Nierenersatzverfahren. Ich glaube nicht, dass Transplantation so breit verfügbar sein wird, zumindest in absehbarer Zeit, dass wir auf die Nierenersatzverfahren verzichten können. Und ich glaube, auch da werden wir in Zeiten von Personalmangel, insbesondere auch im Pflegebereich, Änderungen, Umstrukturierungen sehen. Wir sprechen sehr viel über PD, ja, denn Peritonealdialyse ist ein Heimdialyseverfahren. Und ich glaube, auch andere Heimdialyseverfahren, auch Heimhemodialyse, das muss man intensiver diskutieren, dass wir unsere Patienten empowern, dass sie ihre Dialyseverfahren zu Hause machen. Das adressiert Pflegemangel, das gibt Unabhängigkeit für die Patientinnen und Patienten. Und ich persönlich hoffe, dass die nächste Dekade darin steht, dass wir den Weg in die Heimdialyseverfahren auch in Deutschland breiter eröffnen, als das aktuell der Fall ist. Ja, und vielleicht abschließend, ich glaube, die letzten Jahre haben gezeigt, dass die chronische Nierenerkrankung keine unbehandelbare Erkrankung ist. Und es gab wirklich phänomenale Erfolge, zum Beispiel in den SGLT2-Inhibitor-Studien. Anderes Stichwort ist Finerenon. Jetzt kommen die GLP-Rezeptoragonisten auch noch mit ins Spiel. Und in bestimmten Szenarien alles progressionshemmende Medikamente. Das heißt, aus meiner Sicht sollten wir uns als Nephrologinnen und Nephrologen auch mit den früheren Stadien von CKD befassen. Ja, wir verstehen uns häufig als die Ärztinnen und Ärzte, die ins Spiel kommen, wenn die Niere schlecht ist. Und vielleicht sollten wir lieber ins Spiel kommen, wenn es erste Anzeichen dafür gibt, dass die Niere schlecht ist, im Sinne einer Sekundärprävention, vielleicht sogar Primärprävention, ja. Und vielleicht sollten wir uns intensiver damit beschäftigen und unsere Aufgabe auch wahrnehmen. Wir sehen ganz, ganz erhebliche Lücken in der Versorgung. Da habe ich auch mit Bernd schon bei etlichen Veranstaltungen drüber diskutiert. Wie können wir da die Versorgung verbessern? Wie können wir Zugang von Patientinnen und Patienten in die Nephrologie gewährleisten, damit diese lebensrettenden oder organrettenden Therapien frühzeitig realisiert werden? Und auch hier sehe ich wirklich eine Aufgabe der Nephrologie, in den nächsten 10 Jahren zu fokussieren auf frühe Stadien. Zum Beispiel CKD G3A, ja, GFR zwischen 45 und 60. Diese Patientinnen und Patienten halt mitzubehandeln, optimale Therapien einzuleiten. Ja. Das wären so vielleicht noch ein Thema, sind auch die Adsorptionsverfahren, für die wir uns ja auch verantwortlich sehen als Nephrologinnen und Nephrologen. Auch da erwarte ich eigentlich einige Entwicklungen hin zu spezifischeren Verfahren. Ich erhoffe mir für viele Verfahren eine bessere Datenlage, als wir sie aktuell haben. Sehe aber auch, dass es sehr schwierig ist, da eine gute Datenlage bei insgesamt niedrigen Patientenzahlen zu generieren. Aber auch da hoffe ich, dass wir in der Nephrologie wichtige Beiträge in der nächsten Dekade leisten werden.
Ja, die Entwicklungen, die du beschreibst, die machen richtig Lust auf Nephrologie in der Zukunft. Bestimmt auch einige Herausforderungen dabei, wenn man da drüber nachdenkt, früher reinzugehen, um CKD eben frühzeitiger zu behandeln und die Progression gut zu hemmen, wird es auch Leistung von uns erfordern, diese Patientenansturm dann auch zu bewältigen. Aber genau, Herausforderungen können ja auch was Schönes sein. Und am Anfang hast du ja auch schon ein bisschen beim AKI beschrieben, dass die Inzidenzen zunehmen. Das war schon das richtige Stichwort zur Überleitung. Das sehen wir ja als Nephrolog in jeden Tag, akute Nierenschädigung. Das ist ein absoluter Dauerbrenner in den Konsilanfragen. Und eben, ob jetzt diese Inzidenzen vielleicht einem besseren Bewusstsein für dieses Krankheitsbild geschuldet sind und dadurch mehr kodiert werden, oder ob es daran liegt, dass die PatientInnen immer älter werden und dann natürlich im höheren Lebensalter auch die Morbidität zunimmt. Da sind sich die Leute noch nicht so ganz sicher, aber ich denke, es ist vermutlich einfach beides. Wo man sich aber einig ist, ist, dass es für die PatientInnen wichtig ist, dass wir das gut erkennen, dass wir es gut behandeln, um eben die Prognose, und zwar eben nicht nur die renale zu verbessern, sondern eben die allgemeine und die Überlebenszeit. Und da dieses Thema enorm umfangreich ist, werden wir es bestimmt heute nicht schaffen, auf alle Aspekte, die das AKI tangieren, einzugehen. Aber wir wollen heute ein paar grundlegende Zusammenhänge darstellen und auf ein paar teils vielleicht auch neue Sichtweisen eingehen, die vielleicht so auch nicht im Lehrbuch stehen. Wir hatten hier im Podcast ja schon einiges zu Zelltod in der Niere und Nekroptose und Ähnlichem im Rahmen der akuten Nierenschädigung von Andreas Linkermann gehört. Kannst du uns nochmal ganz allgemein sagen, was genau ist eine akute Nierenschädigung? Was passiert da in der Niere genau? Vielleicht bevor die Zellen sterben auch, was passiert da? Wie definieren und klassifizieren wir das AKI und warum ist eine Einteilung überhaupt notwendig?
Ja, das sind alles sehr, sehr wichtige Fragen. Also vielleicht fange ich mal an mit der Definition von AKI. Da hat sich nämlich einiges getan, auch in letzter Zeit. Im internationalen Bereich sprechen wir jetzt eigentlich vom sogenannten AKD-AKI-Spektrum. Ja, was bedeutet das jetzt? AKD steht für Acute Kidney Disease. AKI steht für Acute Kidney Injury. Und wenn ich jetzt mal das vereinfacht auf Deutsch sage, Acute Kidney Disease ist der Überbegriff. Ja, und das bedeutet alles, jede akute Schädigung, die innerhalb von 3 Monaten stattfindet. Ja, das bezeichnen wir als Acute Kidney Disease oder akute Nierenkrankheit, wenn man so will. Ja. So, und AKI ist jetzt eine Subform davon. Das ist die Schädigung, die innerhalb von einer Woche oder weniger eintritt. Also eine sehr, sehr akute Schädigung. Acute Kidney Injury, auf Deutsch akute Nierenschädigung oder akute Nierenfunktionsverschlechterung oder Was gibt's noch für schöne Begriffe? Akutes Nierenversagen, auch noch im klinischen Alltag sehr häufig verwendet. Aber von der Terminologie des akuten Nierenversagens haben sich ja die USA-Gruppen schon vor sehr langer Zeit entfernt, ja, einfach um dem Rechnung zu tragen, dass es ja nicht immer ein echtes Organversagen ist, sondern dass auch die kleineren Funktionsveränderungen damit abgebildet sein sollen. Und deshalb finde ich persönlich, dass dieser Begriff der akuten Nierenschädigung, AKI, Acute Kidney Injury, das relativ gut erfasst. Ja, man kann sicherlich sehr, sehr stark darüber diskutieren, ob es auch bessere Begriffe gibt. Wichtig ist, glaube ich, dass wir versuchen, eine einheitliche Terminologie zu finden. Und weil wir uns ja sowieso schon in vielen Anglizismen üben, verwende ich einfach der Einfachheit halber meistens AKI. Ja, dann entgehe ich dieser deutschsprachigen Diskussion. So, also das erstmal zur Definition von AKI. Es ist halt definiert über Kreatininkriterien, der Anstieg des Kreatinins oder Urin-Output-Kriterien, der Abfall der Urinausscheidung, und wir teilen es dann auch noch ein in verschiedene Stadien. Ja, und dann hattest du die Frage gestellt, wie kommt es eigentlich dazu? Und ich würde die Frage vielleicht nochmal sogar weiterfassen. Ist das überhaupt eine Krankheit? Ja, AKI ist aus meiner Sicht keine Diagnose, sondern AKI ist eine klinische Konstellation, ja, die wir über halt die Veränderung der Kreatininwerte oder des Urinoutputs definieren. Aber AKI hat einen ganz breiten Strauß an verschiedenen Ursachen. Und wir unterscheiden ja in diesen Ursachen traditionell immer diese prärenale, intrinsisch-renale und postrenale pathophysiologische Klassifikation. Ja, und das kann man auch machen. Das macht aus meiner Sicht, aus didaktischer Sicht sehr viel Sinn, diese Unterscheidung zu treffen. Prärenal erfasst aus meiner Sicht erst einmal hämodynamische Ursachen, die dazu führen, dass die Nierenfunktion sich verschlechtert. Postrenal ist alles, was mit dem Abfluss zu tun hat, und intrinsisch renal ist halt alles, was übrig bleibt. Aber man muss sich ganz klar machen, dass natürlich fast jede prärenale Schädigung letztlich dann auch irgendwann zu einer intrinsischen Nierenstrukturproblematik führt, also im Extremfall zum Zelltod, aber zumindest zur Expression von Stressmarkern in den Zellen der Niere. Und genauso ist es auch bei postrenalen Konstellationen. Also auch da sehen wir sehr früh diese Expression von Stressbiomarkern, sodass eigentlich das aus didaktischer Sicht zwar gut ist, diese Einteilung zu machen, aber in der Praxis kann man eigentlich diese Unterscheidung gar nicht so klar treffen. Ich würde an jede Klinikerin appellieren, immer wenn ich diese klinische Konstellation akute Nierenschädigung, AKI, sehe, dass ich mir darüber Gedanken mache, wo kommt es her? Was ist die Ursache? Und eigentlich meine 99% meiner Energie da rein zu investieren, diese Ursache zu finden. Denn nur wenn ich die Ursache gefunden habe, kann ich tatsächlich das akute Nierenversagen nachhaltig behandeln. Und dann gibt es natürlich so allgemeine Handlungsanweisungen, wie ich optimiere die Hämodynamik, ich vermeide Nephrotoxine und so weiter. Aber am Anfang steht immer die Ursachenfindung. Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, was gibt es denn für Ursachen für akute Nierenerkrankungen? Und das ist, wie gesagt, ein breiter Strauß, aber man kann es vielleicht in große Gruppen einteilen. Man kann sagen, es gibt die hämodynamischen Ursachen, es gibt die inflammatorisch getriggerten Ursachen, es gibt die hypoxischen Ursachen, es gibt die toxischen Ursachen und dann gibt es vielleicht noch andere Ursachen. Ja, aber wenn man sich so erstmal didaktisch herantastet, dann kommt man vielleicht letztlich darauf, und natürlich, um es nochmal klar zu machen, also jedes AKI ist eigentlich eine Mischung zwischen all diesen Formen. Es gilt letztlich herauszufinden, was ist die Hauptursache und diese Hauptursache zu beheben. Ja, da sollte sich unser diagnostisches Workup dran orientieren. Ja, und jetzt, was passiert denn eigentlich in der Niere? Ja, und das ist tatsächlich ein Teil auch meines Forschungsgebietes, wo wir uns seit vielen Jahren mit beschäftigen. Wie reagiert der Nierentubulus auf eben diese Schädigungsmechanismen, Hypoxie, Mangeldurchblutung, Toxine? Und der Nierentubulus reagiert halt sehr unterschiedlich, reagiert mit Expression von neuen Molekülen. Und wir haben uns auch eine lange Zeit mit den neuen Biomarkern sehr intensiv beschäftigt, die jetzt gar nicht mehr so neu sind. Die wurden ja eigentlich Anfang der 2000er identifiziert. Da gibt es zum Beispiel das NGAL, was einer der frühen Biomarker war. Das wurde eigentlich in so transkriptomischen Analysen von geschädigten Mausnieren das erste Mal gefunden. Dann hat man gesehen, das ist auch bei Patientinnen und Patienten mit akuter Nierenschädigung hochreguliert, und zwar stark hochreguliert, und hat dann gesagt, das NGAL, das ist vielleicht das Troponin der Niere, ja, und vielleicht können wir über NGAL besser jetzt die tatsächlichen Schädigungsmechanismen in der Niere wiederfinden als über Kreatinin und Urinoutput, wie wir das konventionell machen. Und dann kamen noch andere Nierenschädigungsmarker hinzu. KIM-1 ist ein Beispiel, der Nephrocheck-Test, TIMP-2, IGFPP7. Ja, das sind alles so Biomarker, die so in den letzten Jahren identifiziert wurden. Und wir haben tatsächlich einen Teil unserer Forschung auch um diese Biomarker herum ranken lassen. Wir haben auch klinische Studien zu diesen Biomarkern in unterschiedlichen klinischen Settings durchgeführt. Und jetzt in den letzten Jahren haben wir uns sehr stark noch einer speziellen Technologie zugewandt, nämlich den Single-Cell-Sequenzierungsverfahren. Das sind Verfahren, mit denen es gelingt, das Transkriptom, alle exprimierten Gene in einer einzelnen Zelle zu identifizieren, und das gleich tausendfach. Und wir können die Niere entsprechend in Einzelzellen dissoziieren und können dann die exprimierten Transkriptome in jeder einzelnen Zelle identifizieren und haben dadurch eine niemals vorher dagewesene Auflösung der molekularen Antworten des Nierentubulus auf akute Nierenschädigung, und haben dazu auch umfassend gemeinsam mit dem Christian Hinze, der ebenfalls hier in Hannover ist, haben wir dazu umfassende Untersuchungen durchgeführt, wie reagiert der Nierentubulus, die unterschiedlichen Kompartimente des Nierentubulus auf Schädigung, und können wir vielleicht dann kombinatorische Signaturen, die wir in den Nierentubuluszellen finden, auch diagnostisch auswerten, und können wir dann aus Nierenbiopsien diagnostische Signaturen identifizieren, können wir die vielleicht sogar im Urin wiederfinden, können wir die teilweise auch im Blut wiederfinden. Also das sind alles wissenschaftliche Fragestellungen, mit denen wir uns in diesem Zusammenhang mit dem AKI sehr intensiv beschäftigt haben.
Also es ist weiterhin eine absolut komplexe Thematik, so wie du das ja schon andeutest. Und ich glaube, die größte Herausforderung ist ja tatsächlich, das in klinischen Alltag zu bringen. Und meistens ist man ja schon ganz gut dabei, behaupte ich jetzt mal so, wenn man überhaupt bei den Patienten dran denkt, dass das passieren könnte, dann sage ich mal, zumindest wir Nephrologen wissen dann in aller Regel, an welchen Schalterchen wir stellen müssen, damit das Problem vielleicht gar nicht auftritt. Deswegen so ein bisschen mal nochmal die Frage an dich. Siehst du das überhaupt, dass wirklich ein Biomarker so viel früher dran ist? Man muss das ja auch mit einer gewissen Konsequenz machen. Also entweder ich messe es im Urin, dann muss ich so und so viele Proben bei einem Patienten einsammeln, oder ich messe irgendeinen Biomarker im Serum, dann muss ich auch dafür Blut abnehmen und darauf testen. Oder sind wir am Ende gar nicht so viel besser, als wenn wir wirklich ein technologisch umgesetztes, sagen wir, Frühwarnsystem irgendwie ins Patientenverwaltungssystem oder ins klinische Managementsystem implementieren und damit umgehen?
Ja, sehr, sehr berechtigte Frage. Und die Antwort ist, augenblicklich gibt es keinen dieser neuen Biomarker, der sich im klinischen Alltag durchgesetzt hat. Wir verwenden Marker von 1927 in der Nephrologie. Ja, wir verwenden das Kreatinin, das wurde erstmals 1927 als Marker für die glomeruläre Filtrationsrate beschrieben. Die Eiweißausscheidung im Urin wurde sogar schon im 19. Jahrhundert beschrieben als Marker für Nierenerkrankungen. Urin-Output ist auch naheliegend. Kann ich jetzt gar nicht sagen, wann das erste Mal als Marker für Nierenerkrankungen beschrieben wurde. Also das sind die drei Marker, die wir jetzt ja eigentlich zur Beurteilung der Niere verwenden. Natürlich das Urinsediment ist wichtig für einzelne Fragestellungen. Ja, wir sind nicht gerade sehr modern, wenn ich mal so sagen darf, in der Anwendung unserer Marker. Aber was du sagst, ist komplett richtig. Der Grund ist, wir haben einfach keinen besseren Biomarker als diese existierenden Biomarker gefunden bisher. Und auch NGAL konnte sich nicht durchsetzen und auch andere Marker konnten sich bisher nicht durchsetzen, um tatsächlich klinische Entscheidungen zu beeinflussen. Und erst wenn klinische Entscheidungen beeinflusst werden durch solche Marker, werden sie sich auch im klinischen Alltag durchsetzen. Natürlich hält uns das nicht davon ab, intensiv weiter zu forschen und zu schauen, wie können wir vielleicht durch Subklassifizierung von Krankheitsbildern, vielleicht jetzt durch diese neuen Einzelzellsequenzierungsmethoden, doch bessere Unterentitäten, besser die Unterentitäten von AKI definieren und dann anders therapieren. Aber man muss ganz klar und fair einräumen, aktuell im klinischen Alltag spielt das keine Rolle. Ja, wir verwenden das normale Handwerkszeug, was wir als Nephrologen verwenden. Wir sollten nur nicht davon ausgehen, dass wir schon sehr gut sind in dem, was wir tun. Ja, denn das sind wir definitiv nicht. Wir steuern sehr viel mit Trial and Error. Ja, und wir versuchen einfach, hilft es was? Und wenn es dann hilft, dann ist es gut. Ja, aber das ist ja eigentlich nicht die Präzisionsmedizin, die wir uns im Jahr 2024 erhoffen würden. Also insofern, ich hoffe sehr, dass in den nächsten 10 Jahren, das habt ihr vorher gefragt, ist das, was kommt in den nächsten 10 Jahren? Vielleicht kommen wir in den nächsten 10 Jahren auch in eine Ära der Präzisionsmedizin in der Nephrologie. So ähnlich wie uns das die Onkologie, glaube ich, ein Stück weit vorgemacht hat und wie jetzt andere Disziplinen entsprechend auch nachziehen.
Ja, das wäre schön, wenn wir da einen Parameter hätten, wo wir sagen können, der ist so und so hoch, jetzt machen wir genau das und das und wenn er dann um so und so viel abfällt, sind wir auf dem Pfad. Genau, da sind wir noch ein Stückchen weg davon. Genau. Jetzt hatte der Bernd ja schon diese Frühwarnsysteme für AKI angesprochen. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen was dazu sagen? Du hattest da ja viel Kontakt dazu. Und ja, was bringt es uns wirklich in der Detektion? Wo liegen da die Schwächen? Kann man da auch irgendwelche Vorhersagen schon treffen? Wie funktioniert das?
Ja, also die aktuellen Frühwarnsysteme, also man muss sicherlich mal trennen. Also man kann jetzt Frühwarnsysteme basierend einfach auf Kreatininveränderungen machen. Ja, in dem Moment, wo sich der Kreatininwert dann Richtung einer AKI-Definition verändert hat, würde dann ein automatisierter Alarm ausgelöst werden. Dazu gab es schon viele Untersuchungen, auch wissenschaftliche Untersuchungen. In manchen Krankenhäusern sind solche Frühwarnsysteme auch bereits etabliert, auch hier in Deutschland. Die NHS in Großbritannien hat sich schon vor einigen Jahren entschieden, auch flächendeckend Frühwarnsysteme für AKI basierend auf Kreatininveränderungen zu etablieren. Und ja, die Frage, die man sich dann stellt, ist natürlich, was passiert, wenn so ein Alarm kommt und was sollte er für Maßnahmen triggern? Und das ist keinesfalls einfach. Ja, also beispielsweise, ich kann eine der frühen Studien mal anführen, die Perry Wilson durchgeführt hat in Yale. Was passiert, wenn ich randomisiert Ärztinnen und Ärzten in einem Krankenhaus Bescheid sage, dass mein Patient ein AKI hat? Und dann wurden wiederum andere Ärztinnen und Ärzte nicht darüber informiert, ja, und so wurde eine randomisierte Studie gemacht. Und tatsächlich konnte die Studie keinen Unterschied in Bezug auf Outcomes, insbesondere natürlich der Outcome, der uns am meisten interessiert, ist Mortalität, ja. Ändern wir damit Mortalität, wenn wir frühzeitig AKI identifizieren? Und das konnte halt nicht gezeigt werden. Und das hat sich interessanterweise in allen bisher durchgeführten randomisierten Studien ganz ähnlich bestätigt. Ja, wir verbessern Prozessparameter möglicherweise dadurch. Also wir kodieren besser AKI. Möglicherweise können wir Krankenhausverweildauer damit verkürzen. Aber ein überzeugender Effekt auf Mortalität konnte bisher in keiner Studie zumindest in keiner randomisierten Studie gezeigt werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, was machen wir falsch? Ja, warum bringt es nichts, einfach nur zu informieren? Vielleicht liegt es daran, dass Ärztinnen und Ärzte in Krankenhäusern zu wenig informiert sind. Vielleicht ist es ja sogar schädlich, wenn ich eine Diagnose stelle, die möglicherweise vom Hauptgeschehen ablenkt. Vielleicht triggert das Ganze unnötige medizinische Maßnahmen, wenn ich ein AKI diagnostiziere. Das sind alles so Gedankengänge, die dann natürlich im zweiten Schritt folgen. Also wie setzen wir solche Alert-Systeme richtig ein? Das ist, glaube ich, das Hauptstichwort aktuell. Und ich glaube, einige Ideen kommen jetzt aus der kürzlich publizierten Literatur. Ja, auch dieser Perry Wilson aus Yale hat sich in einer kürzlichen Studie der Frage angenommen, bringt es vielleicht was, wenn ich ein AKI-Alert-System kombiniere mit Medikamenteninformationen? Und man, weil das halt so ein Szenario ist, wo man besonders aufmerksam sein sollte, wie ist es mit in Anführungsstrichen nephrotoxischen Medikamenten? Und konkret hat sich in der einen Studie, die er jetzt durchgeführt hat und die vor kurzem publiziert wurde, gezeigt, dass insbesondere das Absetzen von Protonenpumpenhämmern einen signifikanten Einfluss auf Outcomes hatte. Ja, das ist erstmal jetzt kein validiertes Signal, es ist erstmal nur ein erstes Signal aus einer klinischen Studie, aber wenn ich ein AKI bei einem Patienten, der mit Protonenpumpenhämmer behandelt ist, detektiere, dann scheint es so zu sein, als bringe es was, wenn ich den Protonenpumpenhämmer absetze und kann damit eventuell sogar einen Effekt auf klinische Outcomes erzielen. Ja, das ist so der aktuelle Stand des Feldes. Man muss einfach aktuell sagen, Frühwarnsysteme haben keine klare Evidenz, dass sie einen positiven Nutzen haben. Wir haben uns deshalb auch jetzt hier in Hannover entschieden, noch nicht so ein Frühwarnsystem zu implementieren, sondern noch erstmal zu warten, bis diese Systeme weiter ausgereift sind oder vielleicht auch selbst natürlich im Rahmen von Forschungsprojekten an diesen ausreifenden Ansätzen mitzuarbeiten. Ja. Also soweit erstmal meine Einschätzung zu diesem System. Bernd, mich würde interessieren, wie du es siehst und ob du auch Erfahrungen damit gesammelt hast.
Das habe ich tatsächlich nicht, aber ich weiß, was passieren würde, wenn ich meinen Kolleginnen und Kollegen hier sagen würde, passt mal auf, wir haben jetzt da drüben so ein Frühwarnsystem und immer wenn es Kreatinin im Bereich Arkin 1 oder Arkin 2 geht, dann kriegt ihr einen Telefonanruf, ja. Die würden wahrscheinlich am nächsten Tag mit dem Messer hinter der Tür stehen, weil die wissen, dass sie nämlich ständig am Telefon kleben. Ja? Also ich glaube, das kann schon Sinn machen, aber ich glaube, es macht dann Sinn, wenn wir so weit sind, dass wir in die Systeme eine gewisse, in Anführungszeichen, sag ich mal, Intelligenz implementieren können, dass also bestimmte Checkpoints schon von dem System automatisiert abgearbeitet werden. Wir also dann gerufen werden, wenn, sagen wir mal, das Gros abgefangen ist und mit Maßnahmen sozusagen mit Ersten, die sich, sagen wir mal, zwangsweise ja normalerweise ergeben, dann keine Besserung eingetreten ist. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch sind die beiden Punkte, die man meiner Meinung nach zumindest zusammenbringen müsste, um es klinisch machbar zu halten.
Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Sehe ich absolut genauso.
Aber jetzt hattest du ja schon so schön diesen Begriff nephrotoxische Medikamente angeteasert. Das ist ja so eine beliebte Aussage, kriegen wir auch immer gleich im Konzil mitgereicht, ihr wahrscheinlich auch. Alles Nephrotoxische ist abgesetzt. Die Protonenpumpenblocker gehören ja meist nicht dazu, die nicht-steroidalen Antiphlogistika sehr wohl und dann sind auch die bösen RAS-Blocker sind abgesetzt und der SGLT2-Hämmer ist natürlich auch abgesetzt, aber vielleicht wärst du auch einfach mal der Experte, der nochmal so ein bisschen sagen kann, was ist denn für dich tatsächlich nephrotoxisch und welchen Stellenwert misst du denn dem Absetzen des RAS-Blockers und des SGLT2-Hämmers in der Situation tatsächlich bei?
Ja, super Frage. Vielen Dank dafür. Also das ist ein wichtiges Thema. Ja, was nephrotoxisch ist ja erstmal ein sehr unscharfer Begriff. Ja, nephrotoxisch sagt erstmal nur, irgendwie wird die Niere in Mitleidenschaft gezogen. Und das kann natürlich auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen sein. Also zum Beispiel, manche Medikamente haben hämodynamische Effekte in erster Linie. Ja, also ich denke an ACE-Hämmer und Angiotensin-Typ-1-Rezeptor-Antagonisten und SGLT2-Inhibitoren, die haben hemodynamische Effekte auf die Niere, die führen zu einem Abfall der GFR, das wissen wir alle, ja, wir setzen die an, die GFR geht runter, das Kreatinin steigt, möglicherweise sehen wir sogar ein Signal, was wir als akute Nierenschädigung fehlinterpretieren können, wenn es nämlich diesen 0,3er Anstieg des Kreatinins überschreitet, ja. Und ja, was machen wir denn daraus? Also das ist ja jetzt ein in Anführungsstrichen gewünschte akute Nierenschädigung, die wir damit induziert haben. Also da würde ich gar nichts draus machen. Da würde ich das Medikament entsprechend weitergeben. Und ich würde auch nicht sagen, dass diese Medikamente nephrotoxisch sind. Denn sowohl für die ACE-Hämmer wie auch für die AT1-Antagonisten wie auch für die SGLT2-Hämmer konnte sehr überzeugend gezeigt werden, dass sie die Niere langfristig schützen. Und für die SGLT2-Inhibitoren konnte sogar gezeigt werden, dass sie akute Nierenversagen verhindern, ja, auf lange Zeit. Ja, wenn ich lange SGLT2-Inhibitoren nehme, dann gibt es weniger Episoden von akuter Nierenschädigung. Ja. Also das sind einmal diese hemodynamisch wirksamen Medikamente. Dann haben wir natürlich aber auch Medikamente, die haben ganz klar direkten toxischen Effekt auf das Tubulussystem der Niere. Ein Beispiel ist jetzt Gentamycin, ja. Oder andere Aminoglykoside. Die wirken direkt toxisch auf den Tubulus und werden diesen entsprechend schädigen. Und dann gibt es halt solche, die haben kombinierte Effekte, sowohl hemodynamisch wie auch direkt toxisch. Da sind zu nennen zum Beispiel die NSAIDs, die du angesprochen hast. Da sind zu nennen die Calcineurin-Inhibitoren. Ja, und dann haben wir auch noch ganz andere Mechanismen. Zum Beispiel gibt es ja auch Medikamente, die interstitielle Nephritis triggern, wie zum Beispiel die Protonenpumpeninhibitoren. Die können interstitielle Nephritiden verursachen. Checkpoint-Inhibitoren in der Tumortherapie sind ein Beispiel dafür, dass interstitielle Nephritis auftritt. Also wir werfen mit dem Begriff nephrotoxisch tatsächlich sehr, sehr viele verschiedene Medikamentenklassen in einen Topf, ja. Und das sehe ich als ein Problem. Und wir sollten entsprechend darauf im klinischen Alltag, wir sollten differenziert im klinischen Alltag darauf eingehen. Und ich würde klar dafür plädieren, dass wir RAS-Inhibition und SGLT2-Inhibitoren, wenn wir sie schon absetzen, sollten wir auf jeden Fall darauf achten, dass sie wieder angesetzt werden, wenn die Patienten aus dem Krankenhaus entlassen werden. Und es wird tatsächlich auch sehr viel gerade darüber diskutiert, ob sie nicht einfach weiter verabreicht werden sollten, auch in der akuten Nierenschädigung. Wenn ich jetzt einen Patienten habe, der akut hypotensiv ist, klar, dann gebe ich dem keinen ACE-Hämmer weiter. Ja, dann setze ich natürlich den ACE-Hämmer ab. Aber manchmal ist es ja so, dass wir Zeichen von akuter Nierenschädigung sehen, trotzdem guter Blutdruck, hemodynamisch stabil, dann muss ich den ACE-Hämmer nicht unbedingt absetzen. Ja, soweit.
Ja, mein erster nephrologischer Chef, der Professor Krämer, hat immer gesagt, der ACE-Hämmer wird nur bei Hyperkalämie abgesetzt. Also ein bisschen überspitzt formuliert, aber eben, dass er das halt nicht unbedingt verschlechtert, das AKI. Ich denke, man muss halt immer gucken, wo kommt's her und dann sich die Physiologie durchdenken. Wann macht es Sinn, den abzusetzen? Wann kann ich den weitergeben? Genauso den SGLT2-Inhibitor. Jetzt haben wir schon ein paar Substanzen jetzt angesprochen, die das AKI vielleicht mit beeinflussen können. Du forschst ja auch zu umweltbedingter und genetischer Suszeptibilität. Also wie ich es verstanden habe dazu, wie unterschiedlich empfindlich die Niere bei verschiedenen Individuen gegenüber Einflüssen sein kann und ein Risiko hat, dass eben ein AKI auftritt. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was zu den Ergebnissen berichten. Das fände ich total interessant.
Ja, also das ist tatsächlich ein Thema, für das sich meine Arbeitsgruppe sehr intensiv beschäftigt. Also warum ist es so, dass Risikofaktoren also so einen großen Einfluss haben auf die Ausprägung von akuter Nierenschädigung? Warum ist Alter zum Beispiel so ein ausgeprägter Risikofaktor? Warum ist Diabetes oder vorbestehende CKD oder Hypertonie oder auch Inflammation? Warum sind das Risikofaktoren, die dazu führen, dass Patienten und Patienten ein AKI entwickeln? Und dem haben wir uns halt aus vieler Hinsicht genähert in unseren Forschungsprojekten. Wir haben einerseits das in klinischen Untersuchungen adressiert, klinisch-epidemiologisch. Aber wir haben das halt auch in Modellsystemen untersucht. Und ein Modellsystem, was wir im Labor viel anwenden, ist das Mausmodell. Und das Mausmodell von Nierenschädigung gibt uns halt hervorragende Möglichkeiten, Mechanismen viel genauer zu verstehen, als wenn wir das jetzt nur am Patienten untersuchen. Und in diesen Modellsystemen können wir halt auch gezielt Signalwege modifizieren. Beispiele von Signalwegen, die wir untersucht haben, sind zum Beispiel der NF-kappa-B-Signalweg oder der BMP-Signalweg, die dann das Outcome von akuter Nierenschädigung modifizieren oder auch die Suszeptibilität für akute Nierenschädigung modifizieren. Und wir glauben, dass wir durch ein besseres Verständnis dieser Signalwege in der Zukunft halt hoffentlich verbesserte Therapiemöglichkeiten anwenden, um halt besonders suszeptible Individuen geeignet zu behandeln und bei diesen Menschen, bei diesen Patientinnen und Patienten AKI zu verhindern. Vielleicht noch ein Stichwort. Wir interessieren uns natürlich auch sehr für die transplantierte Niere. Und die Mechanismen von AKI in der transplantierten Niere sind nochmal anders oder zumindest komplexer als die in der eigenen Niere. Ja, weil hier kommt noch eine weitere Dimension dazu. Wir haben ein fremdes Organ, wir haben immunologische Mechanismen, die dabei eine Rolle spielen. Und ein Forschungsfeld, dem wir uns in der Zukunft noch verstärkt zuwenden wollen, ist, wie kommen AKI, akute Nierenschädigungen, in der transplantierten Niere zustande? Wie können wir dadurch feine Phänotypisierung vielleicht noch umfassendere Einblicke und auch vor allem natürlich patientenspezifische Therapien erreichen?
Also viele forscherische Themen, die auf jeden Fall zu beleuchten sind und die noch einiges sowohl Grundlagen als auch klinisch sozusagen uns bescheren und euren Arbeitsgruppen und deine Themen sicherlich nicht ausgehen werden. Ja? Kai, wir sind schon ziemlich weit am fortgeschritten und kommen gegen Ende. Und uns ist ja immer auch sehr wichtig, dass junge Kolleginnen und Kollegen so ein bisschen eine vielleicht Quintessenz mitnehmen können. Und deswegen vielleicht nochmal an dich die Frage, gibt es von deiner Seite ein, zwei Botschaften zu dem Themenfeld, die du einfach für ganz essentiell hältst und die du den jungen KollegInnen, die sich vielleicht in dieser Weiterbildung und Beginn ihrer Karriere befinden, zu dem Thema noch mitgeben willst als sozusagen alter Hase und renommierter Experte?
Ja, gerne. Also zunächst mal AKI, nehmen Sie AKI ernst. Ja, das wäre so die erste Botschaft. Also jedes AKI hat erstmal irgendeine Bedeutung und es gilt halt zu verstehen, was ist die Bedeutung des AKI. Ich hatte erwähnt, es gibt auch möglicherweise Gutes in Anführungsstrichen AKI, aber man muss es entsprechend halt auch richtig einordnen. Das zweite ist, wenn ein AKI vorliegt, bitte, bitte, bitte fokussieren auf die Ursache. Es gilt, die Ursache zu finden. Die Diagnose AKI an sich reicht nicht. Wir brauchen die Ursache oder die vermutete Ursache von AKI. Und der zweite Schritt ist dann die Beseitigung dieser Ursache. Nur wenn man die Ursache kennt, kann man sie beseitigen. Es ist eigentlich total logisch, ja. Und wahrscheinlich sagen jetzt auch 75%, ist doch ganz klar. Aber es entspricht nicht meiner Erfahrung. Ich sehe im klinischen Alltag sehr, sehr häufig, dass die Diagnose AKI kritiklos gestellt wird, dahingeschrieben wird, aber sich keine Gedanken darüber gemacht werden, was ist die Ursache. Deshalb möchte ich das nochmal einfach betonen. Und ein drittes Thema, was mir auch am Herzen liegt, worüber wir heute eigentlich noch gar nicht gesprochen haben, wären die Nierenersatztherapien bei AKI. Bitte nicht prophylaktisch Nierenersatztherapien starten oder frühzeitig Nierenersatztherapien starten oder versuchen zu argumentieren, das ist gut für den Patienten, wenn wir früh anfangen. Die klinische Datenlage spricht nicht dafür. Sie spricht vielmehr dafür, AKI so lange wie möglich konservativ zu managen. Ist ganz klar, wenn ich eine Hyperkaliämie habe oder eine therapierefraktäre Volumenüberladung, dann muss ich eine Nierenersatztherapie starten. Aber es gibt tatsächlich aus meiner Sicht aktuell keinen Grund, eine Nierenersatztherapie einfach nur zu starten, weil die Werte so schlecht sind oder weil der Harnstoff so hoch ist oder weil man denkt, jetzt hat der Patient schon so lange ein Nierenversagen, dass wir jetzt einfach mal starten müssen. Das sehe ich nicht für gegeben. Also da vielleicht auch nochmal die Botschaft, lieber etwas länger warten. Natürlich ohne den Patienten zu gefährden, aber die Studien haben halt gezeigt, auch Nierenersatzverfahren und alles, was damit verbunden ist, zentrale Zugänge etc., können den Patienten gefährden und wir können mit einem abwartenden Vorgehen möglicherweise die eine oder andere Nierenersatztherapie auch vermeiden.
Ja, das war eine wunderschöne Zusammenfassung. Man könnte natürlich noch Stunden weiter über das Thema reden, aber das hat sehr gut abgerundet. Vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich natürlich sehr, dass wir hier in den Dialog treten und ich möchte euch sehr gratulieren zu diesem Format, was ihr geschaffen habt und euch weiter auch dabei viel Erfolg wünschen und weitere viele spannende Podcasts.
Danke, Kai, dir auch.
Danke.
Tschüss allen Zuhörerinnen.
Tschüss. Tschüss.
Danke. Without a sail, I'm left.